lese aus dem Lukas-Evangelium vor, von dem Vers 5 des ersten Kapitels an und die darauffolgenden Verse bis zum Vers 13. So viel wollen wir heute erst nochmal lesen, also Vers 5 bis Vers 13. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Das soll nicht sagen, dass sie in sich selbst gerecht waren, sondern es soll uns nur mitteilen, dass sie die Botschaft Gottes, des kommenden Erlösers, der sie rechtfertigen würde, im Glaube ergriffen habe und von daher ein Leben führen konnte, was wohlgefällig war. Also beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung, es gab ja 24 Abteilungen von Priestern, die immer abwechselnd den Dienst auch im herodianischen Tempel damals auch versehen habe. Und so kam jeder Priester wahrscheinlich einmal im Jahr dran. So hat es ein Ausleger geschrieben, dass er diesen Dienst auch allgemein tun konnte. Und hier in diesem besonderen Fall hat es der Zacharias sogar durch Gottes Gnade geschenkt bekommen, dass er im Tempel räuchern durfte. Aber das lesen wir jetzt gleich weiter. Also es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los. Das wurde also ausgelost, wer dann im Tempel des Herrn räuchern konnte. Traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Johannes heißt übersetzt nichts anderes als Gott ist gnädig. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Ach, Herr Jesus Christus. Es fällt uns immer so schwer, wenn wir zu dir und zu deinem Wort kommen, wirklich es aufzunehmen, dein herrliches Wort, wirklich zuzuhören, es einzulassen in unser Herz und dort auch zu bewahren. Ja, Herr, du weißt, und du hast es auch selber gesagt, dass es oft so ist, dass kurz nachdem wir dein Wort gehört haben, der Bösewicht kommt und uns alles wegnimmt. O Herr, schenke es doch, dass heute Morgen bei denen, die hier sind und zuhören, es nicht so sein muss, sondern lass dein Wort, Herr, in unseren Herzen Frucht bringen. Erschüttere du uns so, wie du auch den Zacharias erschüttert hast. O, dass wir bewegt sind in unserem Herzen durch dich und unser Leben eine ganz neue Richtung bekommt. Und wir ganz neu erkennen, was für ein herrlicher Gott wir haben, was für ein herrlicher Erlöser und Retter. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt alles in deine Hand nehmen willst und es auch leiten und führen willst. Danke, dass auch heute Morgen deine Hände mit Lieblichkeit gefüllt sind für deine Gemeinde. Amen. Wenn es je zu warm wird, könnt ihr also gerne ein Fenster aufkippen, dass wir ein bisschen frische Luft haben und dass am Ende dann nachher noch vielleicht der eine oder andere sich gar nicht mal gut konzentrieren kann. Was machen wir heute Morgen? Wir schauen etwas in das Leben von dem Zacharias. Nein, man könnte sagen, auch in das Leben von Elisabeth und Zacharias, wobei sie jetzt heute Morgen nur am Rande auftaucht. Aber gerade am Anfang wollen wir kurz auf dieses Ehepaar miteinander einmal schauen. Wie werden sie uns beschrieben? Eigentlich in einem schönen Ton. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Wenn man das von uns sagen könnte, wäre es wunderbar. Wenn man von uns sagen könnte, all unser Vertrauen ist in den Herrn Jesus Christus. Er rechtfertigt uns. Er spricht uns gerecht. Im Glaube erhalten wir die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen. Das würde uns viel helfen. Aber trotzdem, es taucht eine Nachricht auf in der Beschreibung dieser beiden Menschen. Eine Nachricht, die eigentlich gar nicht so recht hier hineinpassen will. Es steht nämlich, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Wenn wir uns das ganz kurz überlegen, was es für sie bedeutet hat, können wir uns vielleicht vorstellen, dass in dieser Ehe es nicht nur Glück und Sonnenschein gab, sondern dass eben es für sie schwierig war. Am Ende von diesem ersten Kapitel in Vers 25, das ist nicht ganz das Ende des ersten Kapitels, sagt uns die Elisabeth, dass sie so froh ist, dass Gott diese Schmach von ihr genommen hat. So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Das heißt also, das war für sie ein schwieriges Leben mitunter. Trotz des Segens, den sie auch genossen habe. Unfruchtbar. Unfruchtbar. Und dann kommt noch hinzu, dass sie älter geworden sind. An Tagen weit vorgerückt. Das heißt, sie waren mittlerweile alt. Und so ergibt diese Beschreibung ein Bild, wo wir sagen, ach, das hört sich aber gar nicht so fröhlich an. Das hört sich gar nicht so schön an, sondern das hört sich eher an wie ein Leben, wo man sagt, also eigentlich bin ich ganz froh, wenn ich dann in die himmlische Heimat zurückkehre oder dort auch ankommen darf, so muss ich es vielleicht sagen. Denn dieses Leben, trotz allem Segen, den wir genossen haben, hat es viel Mühe gemacht. Unser Kinderwunsch blieb unerfüllt. Und wir spüren es, was es heißt, älter zu werden. Unfruchtbarkeit und Situation, dass man älter wird, schwächer wird, die Kräfte nachlassen. Worauf soll es uns aufmerksam machen, wenn wir diese Zeile lesen und in das Leben Zacharias hineinschauen? Es soll uns eigentlich den Zustand klar machen, in dem wir uns befinden. Ich sehe heute Morgen, wenn ich in die Runde schaue, in Gesichter, die sind jünger und in Gesichter, die sind älter. Wenn eine Ältere, muss ich es nicht mehr sagen, dass die Kräfte dann manchmal nachlasse, körperlich, nervlich, ganz egal. Aber den Jüngeren muss ich es sagen, ihr, die ihr das noch gar nicht kennt und noch gar nichts davon wisst, was es heißen kann, alt zu werden, die Lebensfreude, die Kraft, alles ist noch da. Aber ihr wisst auch schon, dass es euch manchmal so ergeht, dass ihr nicht gelingen habt in euren Wegen, in dem, was ihr tut. Dass ihr unfruchtbar seid. Dass ihr nicht zurechtkommt. Dass ihr zwar für euch sagt, so will ich es haben, so will ich leben, so stelle ich mir meinen Tag vor. Und zugleich lebt ihr dann in den Tag hinein und merkt, dass ihr gar nicht eure Ziele verwirklichen könnt. Und am Abend müsst ihr euch eingestehen, es war unfruchtbar. Es war unfruchtbar. Nun, das Wunderbare an dieser Botschaft, die ich uns heute Morgen mitzuteilen habe, ist eigentlich dieses göttliche Aber, was wir finden in Vers 8. Es geschah aber. Die Schilderung, wie gesagt, sie ist etwas düster. Sie war unfruchtbar, die Elisabeth, und waren beide in ihre Tage weit vorgerückt. Und jetzt kommt, es geschah aber. Als wollte Gott darauf hinweisen, mit dem Kommen meines Sohnes ändern sich die Dinge. Mit dem Kommen meines Sohnes kommt Licht hinein in eine Familie, die sicherlich viel gelitten hat unter ihrer Kinderlosigkeit, in eine Ehe, so muss ich es sagen. Hast du dieses Aber für dich auch schon erfahren und kennengelernt? Dass du sagen kannst, oh ja, ich schaue in mein Leben hinein und ich merke persönlich, dass ich gar nicht Frucht bringen kann. Und ich merke, dass ich immer weniger in der Lage bin, mit meinem Leben zurechtzukommen. Aber jetzt ist etwas geschehen. Jetzt ist etwas geschehen. Und es geschah aber. Es geschah aber. Ist dieses Aber bei dir geschehen? Ist es bei dir schon geschehen? Dass auf einmal in dein Leben Gott eingegriffen hat. So wie hier Gott in das Leben von Elisabeth und Zacharias eingreift. Wenn wir selbst Weihnachten feiern, dann müssen wir daran denken, dass Gott Mensch geworden ist. Und dann müssen wir aber auch daran festhalten, dass dadurch etwas geschehen ist. Und dass auch heute etwas geschieht. Es ist nichts schlimmer, wie wenn wir als Kinder Gottes den Eindruck erwecken, dass wir nichts erwarten. Wenn etwas klar ist, dann ist es Folgendes, dass mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus etwas Gewaltiges geschehen ist, welches bis heute hinein wirkt. Hat der Herr Jesus Christus nicht das Werk vollbracht am Kreuz auf Golgatha? Hat er nicht seinen Geist ausgegossen am Pfingsten? Hat er nicht seine Gemeinde gebaut durch die Jahrhunderte? Und geht jetzt nicht im Augenblick das Evangelium hinaus bis zu den letzten Völkern, Sprachen, Nationen? Und wird er nicht, der sein Leben dahingegeben hat, uns im Triumphzug umherführen? Dass wir ein Wohlgeruch für ihn sind? Oder sitzt du da und sagst, was geschieht denn schon in meinem Leben? Es geschieht doch eigentlich gar nichts. Dann möchte ich dich auf diese Stelle aufmerksam machen. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete. Ja, vielleicht ist das ja das Problem für dich, dass du ja noch gar nicht von Gott dich hast anstellen lassen, dass du ja noch gar nicht in diesem Dienst stehst. Schaut euch den Zacharias an. Gott hat ihm nicht alle Wünsche erfüllt, seines Lebens. Gott hat eine Menge Traurigkeit und Unglück vielleicht auch in sein Leben geschehen lassen. Aber Zacharias hat deswegen nicht aufgehört, Gott zu dienen. Er stand immer noch in seiner Abteilung. Und wenn er an die Reihe kam, dann tat er seinen Dienst. Und in was für einer Abteilung stehst du? Wo hast du dich eintragen lassen? Wo ist dein Dienst? Wann kommst du an die Reihe? Wann kann Gott sein Los fallen lassen, dass es dir nützlich und hilfreich und ein Segen ist? Dort, mitten in seinem Dienst, mitten hinein kommt die Erhörung und das Los fällt für ihn. Gottes Los, es traf ihn dieses Los, dass er an diesem Tag in den Tempel gehen sollte, um das Räucheropfer darzubringen, auf dem Räucheraltar. Das ist beim morgendlichen Opfer oder beim abendlichen Opfer waren zwei Stück, gab es ja, ihr wisst es nicht. Da traf ihn das Los. Mitten in seiner Arbeit für den Herrn Jesus Christus. Da traf ihn das Los. Und das Los fiel ihm auf liebliches Land. Denn es führte ihn direkt vor den Räucheraltar, direkt in die Gegenwart Gottes. Da war der Engel Gottes mit der guten Botschaft. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Wo stehst du? Auf der einen Seite erwartest du Hilfe von Gott und hast Gebete und Flehen, Wünsche, Anliegen in deinem eigenen Herzen, die dir oft so sehr Anliegen sind, dass sie sich schon eingebrannt haben und Wunde und Verletzungen hinterlassen haben. Und trotzdem stehst du unter Umständen noch müßig mitten auf dem Marktplatz, während der Herr Jesus schon ein paar Mal vorübergezogen ist, um dich in seinen Weinberg zu rufen. Und immer noch stehst du da und immer noch hast du keine Arbeit, keinen Dienst. Wie lange soll es noch weitergehen? Du wartest weiter auf die Erfüllung deiner Wünsche. Du hast weiter deine Anliegen. Und du merkst nicht, dass deine Anliegen nur in Erfüllung gehen können, wenn du bereit bist, deinen Platz einzunehmen, den Gott dir gegeben hat. Dich rufen zu lassen, dass er dich in seine Abteilung hineinstellen kann. Für den Dienst, für den Priesterlichen, den du vor Gott verrichten sollst. Ich glaube, niemand in der ganzen Kirchengeschichte, seit Gott angefangen hat, Menschen zu erretten, wird es bezeugen können und sagen können, ich habe Gott gedient und ich bin ihm nachgefolgt, aber es hat mein Leben in keiner Weise gesegnet. Es hat mir nur Verdruss gebracht und all mein Flehen ist nicht erhört worden. Ich bin unglücklicher und unglücklicher geworden und am Ende habe ich gemerkt, es lohnt sich ja gar nicht, Gott zu dienen. Ich stelle gerade das Gegenteil fest. Wenn der Mensch dem Herrn Jesus Christus nicht sein Leben gibt und wenn er nicht ihm dient, wenn er nicht in seine Fußstapfen geht, sondern seine eigene Wege geht und sich seine eigene Gedanken macht und seine eigene Pläne hat, dann macht es ihn unglücklich und er ist nicht zufrieden. Sein Weg führt ihn immer weiter weg vom Licht. Und immer mehr hinein in die Finsternis. Wie sieht dein Weg aus? Mit was beschäftigst du dich tagsüber? Ihr junge Leute, mit was beschäftigt ihr euch? Was ist eure Arbeit? Was ist euer Dienst? Wenn ihr nicht in der Schule seid, wenn ihr keine Hausaufgabe macht, wenn ihr nicht lernen müsst, was tut ihr dann? Steht ihr in der Abteilung? Mitte im priesterlichen Dienst? Lasst ihr euch rufen? oder habt ihr einen anderen Platz gewählt? Wenn ihr einen anderen Platz gewählt habt, dann kann ich es euch sagen, vom Wort Gottes her. Dann wird euch das Los nur treffen können, in der Weise, wie hier beim Zacharias. Der Weg, den ihr dann geht, führt euch ins Verderben. Und ihr werdet nicht erfahren, was für ein lebendiger Gott der Herr Jesus Christus ist. Schaut ihn euch an, der Zacharias. Ihn traf das Los. Nun muss ich aber etwas sagen in Bezug auf sein Flehen. Denn davon ist ja hier die Rede. Der Engel sagt es ihm, dein Flehen ist erhört. Habt ihr mal gelesen, wie dieser Text weitergeht? Der Engel steht mit dieser frohen Botschaft mitten im Tempel, rechts vom Räucheraltar, und Zacharias vor ihm und sagt ihm, deine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Ein Flehe ist erhört worden. Zacharias sagt, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, Vers 18, und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Das passt doch gar nicht zusammen, oder? Da fleht jemand, da bittet er, er geht auf die Knie, er schreit um Hilfe. Und jetzt, in diesem Augenblick, wo die Hilfe kommt, sagt er, ach, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Ich kann mir das gar nicht anders erklären, als dass das Flehen von Zacharias in seiner Kraft über die Jahre hinweg nachgelassen hat. In seinem Eifer, in seiner Hingabe. Aber Gott hat sein Flehen noch in seine Ohren. Während er vielleicht schon es still abgehakt hat und sich schon damit irgendwie bereit erklärt hat, ja, so ist es nun halt mal. Wir haben keine Kinder. Wir sind jetzt einfach alt. Und jetzt kann immer auch gar nichts mehr passieren. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Wie steht es mit deinen Gebeten, mit deinem Flehen? Wie steht es mit meinem Flehen? Vielleicht sind unsere Gebetsanliegen auch schon viele Jahre alt. Vielleicht haben wir schon begonnen nachzulassen. Im Eifer, in unserem Flehen. Vielleicht haben unsere Gebete schon Rost angesetzt. Ist nicht mehr der Eifer da und die Lebendigkeit. Vielleicht erwähnen wir ja noch unser Anliegen. Vielleicht sagen wir es ja noch dem Herrn Jesus. Aber mehr aus Routine. Mehr aus der Gewohnheit. Nicht mehr in dem Glaube. Nicht mehr in dem Vertrauen, dass er wirklich erhören wird. Man muss nicht nur um Kinder beten. Es gibt andere Angelegenheiten, wofür man bittet, wofür man fleht. Eure Gebete. Was ist euer Flehen? Oh, man kann für so viele Dinge ein innigliches Anliegen bekommen. Aber wenn die Jahre ins Land ziehen und nichts geschieht, kann es sein, dass unser Anliegen langsam erstirbt. So scheint es mir bei dem Zacharias gewesen zu sein. Sein Anliegen ist mehr oder weniger nur noch oberflächlich da. Aber was bewirkt es? Können wir uns vorstellen, dass jemand Gott dient und aber keine Hoffnung mehr hat? Ist es denn möglich? Was ist das für ein Dienst, wenn ich keine Hoffnung mehr habe? Wie diene ich dann Gott? Vielleicht bin ich noch da, vielleicht mache ich da noch meine Arbeit, aber Hoffnung in der Weise? Keine mehr da. Nur noch wenig Hoffnung. Möge der Herr uns davor bewahren. Gott bestrafte den Zacharias dafür, dass er im Augenblick der Erhörung kein Vertrauen mehr hatte. Er wurde stumm. Er hatte nicht begriffen,
wer mit ihm geredet hatte. Gabriel, der vor Gott steht. Er hatte einfach kein Vertrauen mehr. Schrecklich. Aber ich muss es mir heute sagen, egal was meine Situation ist. Hast du noch Vertrauen? Hast du noch Vertrauen, dass der Herr Jesus dir helfen will? Dein Anliegen auf seinem Herzen trägt, vor dem himmlischen Vater als hoher Priester für dich mit diesem Anliegen eintritt? Ist es deine Einstellung? Oder hast auch du schon nachgelassen? Wir beten für Gemeinderäume. Wir beten für unsere Kinder. Wir beten dafür, dass sie sich bekehren, dass sie errettet werden. Wir beten vielleicht für Nachbarn. Oh, wir beten für uns selbst. Wir beten dafür, dass wir doch Jesus ähnlicher werden. Wir beten dafür, dass wir mehr Freude daran bekommen, für ihn ein Zeugnis zu sein. Wir beten dafür, dass wir gehorsam sein können in bestimmte Umstände. Aber scheinbar tut sich nichts. Scheinbar sind wir ja immer noch in der gleichen Situation. Es hat sich nichts geändert. Warum weiter beten? Warum? Lohnt es sich überhaupt zu beten? Oh, diese Frage kommt dann im Laufe der Jahre, im Laufe der Monate, wenn wir warten und warten und warten und es geschieht nichts. Wie kann es nur gehen? Möge der Herr es dir schenken, dass du nicht aufhörst zu flehen, dass du weiter im Gebet bleibst und dass der Tag kommt, an dem du ihm Dienst für den Herrn Jesus erfährst, dass Gott dir antwortet und sagt, fürchte dich nicht. Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Ich muss etwas zum Schluss über den Besuch Gottes sagen, der hier stattfindet, weil es einfach so erstaunlich ist. Ein Engel tritt auf. Warum tritt überhaupt ein Engel auf? Weil ein anderer Engel aufgetreten ist, dort im Paradies. Hat der gefallene Engel Satan, der Teufel, sich erhoben, Adam und Eva zu verführen. Er hat sie gelockt, er hat sie verführt. Er hat sich gegen Gott gestellt. Er will mit Gott streiten. Er will mit Gott kämpfen und ringen. Und er will ihn besiegen, wenn er irgendwie kann. Aber er kann es nicht. Aber seitdem dieser Engel im Paradies Adam und Eva verführt hat, hat Gott seine Engel ausgesandt. Sie lagern sich um die her, die ihn fürchten. Wenn ihr die Apostelgeschichte aufschlagt und es lest, wie Gott seine Armee aussendet für seine Gemeinde. Der Petrus wird gefangen genommen und ein Engel des Herrn kommt ins Gefängnis. Der Paulus ist mit auf einem Schiff auf der Reise nach Rom und dieses Schiff gerät in eine schreckliche Not. Und da kommt der Herr zu ihm und redet mit ihm, ein Engel des Herrn. Paulus ist in Korinth und diese große Stadt, diese gottlose Stadt, macht ihm Mühe. Aber Gott lässt ihn in der Nacht eine Erscheinung sehen und sagt ihm, fürchte dich nicht. Und so könnte ich weitermachen. Als Josua vor Jericho steht, kommt der Oberste der himmlischen Heere selbst, der Herr zu ihm, und sagt, jetzt bin ich gekommen. Oh, jetzt ziehen wir miteinander in den Kampf. Ich ziehe euch voraus. Du stehst in einem Kampf. Du stehst vor einem schwierigen Schritt. Du stehst vor einer schweren Entscheidung. Du stehst vor einer schwierigen Woche. Glaub daran, dass Gott mit seiner Armee ausgezogen ist, um dir beizustehen. Wenn Weihnachten uns etwas zu sagen hat, dann dies, dass Gott mit all seiner Kraft und seiner Macht uns beisteht, denn er hat sein eigenes Sohn in diese Welt gesandt und er ist für uns Mensch geworden, der Sohn Gottes. Gottes Armee. Wie fühlst du dich? Ist deine Waffenkammer gut gefüllt? Ich meine keine fleischliche Waffe, göttliche Waffen, die fähig sind, etwas zu bewirken. Wir sehen die Engel nicht. Sind sie jetzt hier? Sind hier Engel? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen das eine, was im Hebräerbrief steht. In Hebräer 1, Vers 14, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, weil es so ein wunderschöner Vers ist und ich muss ihn uns in Bezug auf unsere Botschaft oder auf unseren Text einfach vorlesen. Sie, diese Engel, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Und wenn du keinen einzigen Engel in deinem ganzen Leben betrachtest oder siehst und kein einziger dir erscheint, so darfst du als Kind Gottes trotzdem wissen, dass sie dir dienen. Und dass vieles in deinem Leben nur dadurch möglich wird, weil Gott seine Armee aussendet, um dir beizustehen, um dir zu helfen in einer schweren Situation, in einem schwierigen Umstand. Seine Armee, seine Engel. Hast du Gott schon einmal dafür gedankt, dass du solche wunderbare Helfer hast? Wir beten keine Engel an. Wir beten keine Heilige an, aber wir beten Gott an. Herr, du sendest deine Engel aus, nur damit sie mir helfen? Gottes Besuch. Nun möchte ich etwas Ermutigendes sagen, was euch helfen soll. Dieser Besuch gilt einem, der nicht mehr sehr viel für sich erwartet. Nicht, dass Zacharias in seinem Dienst nicht einfach sich Mühe gegeben hätte, nachlässig gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er seinen Dienst schon auch in aller Treue versehen hat. Aber er erwartet für sich nicht mehr viel. Er sagt, mein Leben ist gelaufen. Ich bin alt. Ich bin kinderlos. Mein Leben ist gelaufen. Aber nun gefällt es Gott, sein Leben fast wieder neu beginnen zu lassen. Mit dem Johannes. Er besucht jemanden, der nichts mehr von seinem Leben erwartet. Sind das nicht wunderbare Voraussetzungen für uns? Wir sind manchmal hoffnungslos. Wir sind schwach, elend, traurig, ungläubig, zweifelnd, ungehorsam. Wir rennen Gott weg. Wir suchen ihn nicht mehr auf. Wir lesen nicht mehr in seinem Wort. Vielleicht gehen wir auch gar nicht mal so in die Gemeinde, wie wir sollten. Das alles ist möglich. Und doch, der Herr will uns ansprechen. Er will uns ermutigen. Er will uns Licht bringen. Er will genau in unsere Finsternis, in dieses Problem hinein, seine Gnade wirksam werden lassen. Was dem Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Jahreslosung, die, ich glaube, die, wer gibt die überhaupt aus? Die Landeskirche, ich weiß es gar nicht, wer die ausgibt, aber ist ganz egal. Solange es das Wort Gottes ist, ist es ganz recht. Ne? Was bei dem Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Bitte, glaub ja nicht nur, weil du selber deine Hoffnung verloren hast oder es dir schwerfällt, in einer Sache weiter um Herrn zu vertrauen, dass deswegen der Herr auch aufgehört hat, sein Werk zu treiben. Ja, lässt keins seiner Kinder verloren gehen. Niemand, an den er Hand gelegt hat, mit dem er begonnen hat, wird es erleben, dass er am Ende losgelassen wird. Wir sind in Gottes Hand, unter uns sind ewige Arme, wo wir Kinder Gottes sind. Dafür wir wissen, dass der Herr uns beistehen wird. Da sagt einer, ich gehöre zum alten Eisen. Gerade den will der Herr besuchen. Wenn du sagst, ich gehöre zum alten Eisen,
Gut, diese linke Reihe, da sind alles noch junge Leute, da ist das weniger der Fall. Aber auch schon in der Jugend kann man manchmal einen Eindruck haben, als wäre alle Kräfte schon verbraucht und als gäbe es gar nichts mehr, was einen überhaupt bewegen kann. Aber jetzt rechte Seite, da habe ich ein paar ältere Leute, auch mit ein bisschen schon zum Teil graue Haare von mir, da kann ich das vielleicht auch besser sagen. Wenn wir sagen, wir gehören zum alten Eisen, dann sagt der Herr, nein, ich habe eine Aufgabe für euch. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ich besuche euch. Ich bringe neues Leben in eure Ehe, in eure Familie. Was für eine Botschaft. Man kann sich das vorstellen, wie die Eltern nachher das Baby betrachtet haben. Und auf einmal war das Leben ein ganz anderes. Vorher Hoffnungslosigkeit und dann nicht nur ein Baby, sondern jemand, der von Anfang an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Ach, das war etwas ganz Besonderes für sie. Und ich kann mir vorstellen, wie sie durch die Straße gelaufen sind, ihres Ortes, wo sie gelebt haben, und ihre Angesichter strahlte. Und wenn man sie gefragt hat, warum strahlt dein Angesicht so, dann sagt sie, Gott hat uns besucht. Gott hat uns nochmal im Alter erfrischt, hat uns ein Kind geschenkt. Und das alles nur wegen der Ankunft seines Sohnes. So würde wir es heute sagen. Denn er war der Wegbereiter, Johannes der Täufer. Nun bin ich am Ende meiner Predigt angekommen. Ich weiß, dass es uns so ergeht und immer so ergehen wird, dass wir mit der Erhörung unserer Bitte manchmal sagen müssen, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Als ich begonnen habe, für diese Sache zu beten, dachte ich, dass die Erhörung in eine ganz andere Weise kommt. Und dann führt Gott unser Leben aber und macht es anders, so wie er es möchte und wie es ihm gefällt. Und er hört unsere Bitte, aber in einer ganz anderen Weise. Also, warum den Kopf hängen lassen? Ich möchte nicht, dass irgendjemand hier heute Morgen hinausgeht und den Eindruck hat, es lohnt sich gar nicht, den Thron Gottes aufzusuchen. Denn der Zacharias würde es ihm zurufen, würde sagen, komm in das Heiligtum, tritt vor den Räucheraltar. Das war der Ort des Gebetes. Und ich werde dir dort erklären, dass es sich lohnt zu bitten. Und den Herrn Jesus aufzusuchen und ihm alle Anliegen zu bringen. Bitte, nehmt es für euch mit. Nehmt es für euch mit. Dass ihr sagt, wir wollen noch viel mehr den Herrn Jesus aufsuchen im Gebet. Wir wollen noch viel mehr Vertrauen haben darin, dass er sich um unser Leben kümmert. Hätte sie nicht sagen können, wir haben unser ganzes Leben über treu Gott gedient, aber er hat uns nicht erhört. Hätte sie doch auch sagen können, oder? Und doch, der Herr hat sie erhört. Und der Herr hat sie gesegnet. Warum soll der Herr Jesus uns nicht segnen? Warum soll er unsere Anliegen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, die lebensnotwendig und wichtig sind, warum soll es nicht in Erfüllung gehen? Ich möchte weiter beten für die Dinge, die der Herr mir aufs Herz legt. Und wenn ich selbst nicht erlebe, dass sie in Erfüllung gehen, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht erfüllt werden. Versteht ihr? Wenn wir nur die Verheißungen Gottes im Glauben ergreifen, dürfen wir auch daran feststellen, dass sie sich erfüllen werden. Ganz unabhängig davon, ob wir es erleben. Möge der Herr es uns geben, dass wir diese Erfahrungen für uns auch machen dürfen, wie sie Zacharias gemacht hat. Dass wir nicht sagen, ich gehöre zum alten Eisen, der Herr kann mit mir nichts mehr anfangen und es lohnt sich doch gar nicht für den Herrn zu leben, sondern dass wir mit Freude ihm dienen und treu ihm dienen. Ich möchte am Schluss noch gemeinsam mit uns stehen werden und beten. Ach Herr Jesus, wir haben unsere Anliegen, wir haben unser Leben, wir haben unsere Sorge und Nöte.
Und wir haben unser Alter, unsere nachlassende Kraft und unsere Unfruchtbarkeit. Aber wir wollen es festhalten, wie du es uns hast heute auch führen lassen. Es geschah aber. Oh, mit deinem Kommen, Herr Jesus Christus, ist neues Leben möglich. Und Veränderung und Frucht und Segen und Erhörung. Denn der himmlische Vater erhört dich alle Zeit, er hört dich alle Zeit. So hast du es am Grab von Lazarus auch gesagt. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Oh, wie wunderbar dürfen wir es haben, in dir Erhörung zu finden, durch dich Zugang zu haben ins Allerheiligste. Herr, hilf, dass wir es nutzen und gebrauchen. Hilf, dass wir treu im Dienst für dich bleiben. Und wenn unsere Aufgaben schwer sind und wenn auch die Lebensumstände schwierig sind, oh, dass wir den Tag erfahren, an dem das Los auf uns fällt und wir in ganz besonderer Weise gesegnet werden. So schenke es uns, Herr, auch in dieser neuen Woche. Geh du mit uns voran, wir können dir gar nichts versprechen, Herr. Du weißt, dass wir so unbeständig sind. Aber du, Herr, bist der Treue, bist der Fels in der Brandung. Oh ja, leite du uns, unser himmlischer Vater, auf diesen Felsen, dass wir sicher und geborgen sind. Amen.